Wissenschaft. Deres 2.
Der UNO-Klimagipfel in Durban, Teil 1, der aktuelle Stand der Dinge. Der UNO-Klimagipfel in Durban, Teil 2. Wie funktioniert eigentlich diese Weltklimakonferenz? Eine Betriebsbesichtigung. Und menschliche Eizellen tiefgefrieren. Wie Frauen künftig auch im fortgeschrittenen Alter sich ihren Kinderwunsch erfüllen können sollen. Dies die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Der Klimagipfel im südafrikanischen Durban hätte eigentlich gestern Abend zu Ende gehen sollen. Aber die Konferenz ist in der Nachspielzeit. Die Verhandlungen dauern an. Vor einer Stunde habe ich mit unserem Korrespondenten vor Ort in Durban, mit Thomas Häusler, gesprochen und ihn nach dem aktuellen Stand gefragt.
Es wird hart um einen Kompromiss für einen neuen Klimavertrag gerungen. Das Wichtigste jetzt an diesem neuen Vertrag wäre, dass in einigen Jahren dann alle Länder der Welt bindende Klimaschutzziele auf sich nehmen würden. Das heißt, alle Länder würden ihren Treibhausgasausstoß reduzieren müssen, nicht nur die Industrieländer, wie das bisher der Fall war in diesem Kyoto-Protokoll. Doch noch ist unklar, ob die USA, aber auch die großen Schwellenländer wie China, Brasilien und Indien diesem Abkommen auch tatsächlich zustimmen werden. Sie hatten ja in dem alten Kyoto-Protokoll bisher keine rechtlich bindenden Reduktionen. Und die Situation hier in Durban scheint nach wie vor so offen zu sein, dass von einem Durchbruch bis zum Scheitern noch alles möglich ist.
Noch ist alles offen, da ist der Stand derzeit in Durban. Wie auch immer das Resultat ausgehen wird, klar ist, der Klimaverhandlungsprozess, der schon seit Jahren läuft, ist äußerst komplex. In Durban etwa ringen seit Tagen 7.800 Unterhändler aus über 190 Ländern um ein Abkommen. Die Verhandlungsarbeit, die dahinter steckt, die Logistik, die Menge an Paragraphen, die sie alle zusammen produzieren, die sind beeindruckend, wenn auch nicht unbedingt immer die Inhalte. Wie aber tickt so eine Klimakonferenz? Wie kommen in so einem Umfeld Entscheide überhaupt zustande? Wie erarbeiten Hunderte von Autorinnen und Autoren aus Dutzenden von Delegationen aus aller Welt ein Abschlussdokument in mindestens ebenso vielen Sprachen? Unser Korrespondent vor Ort, mein Kollege Thomas Häusler, erklärt, wie diese unmögliche Aufgabe in Durban gelöst wurde.
Sie finden die Klimaverhandlungen kompliziert, verstehen oft nicht, von was da berichtet wird. Kyoto-Protokoll, Kopenhagen-Akkord, Cancun-Agreement, Durban-Mandate. Ich kann Ihnen versichern, diese Begriffe sind ein Kinderspiel. In Wahrheit ist alles noch viel komplizierter. Oder können Sie sich etwas unter einem Nicht-Papier vorstellen? Oder was ein informelles Gespräch sein soll? Mark Lines, Mitglied der maledivischen Verhandlungsdelegation, obwohl ein abgebrühter Insider, kann es Ihnen nachsehen.
This is a process you can't operate effectively unless you've been here, I'd say 10 years.
So richtig mitverhandeln könne wohl erst, wer 10 Jahre als Verhandler auf dem Buckel habe. Das sei wohl etwas übertrieben, denken Sie. Dann öffne ich für Sie kurz die Pandora-Box der COP-MOP-Abkürzungen, Verzeihung, der offiziellen Kürzel an den Verhandlungen. Da wären etwa Bingo, Ringo, Yango, EOSIS, LDC und SBI, MRV, SCCF, HEW, LCA, LULUCF und CBDR plus RC.
You just have to muddle through. Everybody's charging around, looking confused.
Man könne sich nur durchwursteln, gibt Mark Lines zu. Jedem hier in Durban sei die Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Auch Patrick Hofstetter, Klimaexperte beim WWF und Mitglied der Schweizer Delegation, erlebte einen Kulturschock, als er vor 8 Jahren zum ersten Mal auf diesem fremden Planeten namens Klimaverhandlungen landete. Was nahm ihn damals am meisten mit?
Sicherlich der Umstand zu realisieren, dass es für eine Delegation äußerst schwierig ist, überhaupt einen Unterschied zu machen in den Gesamtverhandlungen und als einzelner Delegierter man dann in Unterräume geschickt wird, wo man an einem sehr kleinen Detail, vielleicht an einem, zwei Paragraphen Text arbeitet, dass um Wörter gestritten wird, ob es jetzt can or should sollte heißen, das war für mich eine neue Welt.
In dieser verrückten Welt haben, wo wäre das anders, besonders die Kleinen nichts zu sagen. Zum Beispiel kleine Länder wie die Schweiz. Schlimmer wird es nur noch, wenn man klein und arm ist, sagt Atik Rahman aus dem Verhandlungsteam Bangladeschs.
The big countries, the big muscle men decide for the poor guy and the poor guy will have to suffer most. That's the name of the game.
Die Großen bestimmen, die Kleinen leiden. Doch kluge Kleine sorgen vor.
Well, negotiation is a game of patience. Bangladesh being one of the poorest countries is trying to gather together the most vulnerable countries.
Bangladesch versucht mit einer neuen Taktik ab und zu mal einen Stich zu machen. Das Land hat eine Koalition geschmiedet aus ähnlich machtlosen Mitspielern mit ähnlichen Interessen. Die Gruppe umfasst die ärmsten Länder, die zugleich stark vom Klimawandel betroffen sind, manche afrikanische Länder und kleine Inselstaaten. Auch die Schweiz wendet die Rudeltaktik an. Weil ihr das Vorgehen der großen EU zeitweilig zu nachgiebig erschienen ist, hat sie Bande mit Australien und Neuseeland geknüpft, die ebenfalls mit härteren Bandagen operieren wollen. Im Falle von Bangladesch hat das Teamplay etwas gebracht, sagt Salimul Haq, ein Professor am International Institute for Environment and Development in London. Er berät die armen Länder.
Very much so. There is a broad recognition that the vulnerable countries have to have a say in whatever agreement is.
Diese Ländergruppe werde nun ernster genommen. Ihr Verhandlungsleiter konferiere jetzt direkt mit Schwergewichten wie den USA. Hier in Durban wurden sie so stark, dass sie zusammen mit der EU sogar ein Powerplay wagen konnten. Doch es gibt Risiken. Der Verhandlungsprozess kennt formale Regeln, die bereits feste offizielle Gruppen vorsehen. Etwa die G77-China-Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer. Für viele Entwicklungsländer ist das unterdessen ein Problem, weil die Schwellenländer, die Giganten China, Indien und Brasilien, ganz andere Interessen vertreten. Trotzdem sei es riskant, neue Allianzen zu schmieden, sagt Mark Linus vom Verhandlungsteam der Malediven.
It's a very fragile situation when you've got new coalitions, because countries are always watching their backs.
Man habe Angst, bei den alten Weggefährten plötzlich als Judas dazustehen. Trotzdem, an der Arbeit in der Gruppe führt für kleine Länder kein Weg vorbei.
It's frustrating when you're in a small delegation, because there's only four of us here at the moment who are sort of empowered to really get involved. And you know,
für die Malediven hätten in Durban nur 4 Personen verhandelt. Oft liefen aber gleichzeitig 15 Verhandlungen ab. Man müsse sich also zusammenschließen, damit in jeder Verhandlung wenigstens einer aus der Ländergruppe die anderen vertreten könne. Selbst dann stoßen viele Entwicklungsländer an Grenzen. Ihnen fehlt schlicht das Know-how, um bei allen komplexen Details den Überblick zu behalten. In den letzten Tagen des Klimagipfels fliegen die Minister ein. Dann ändern sich die Spielregeln. Die Minister haben zwar keine Ahnung, was SHAPSTA, IAU oder QELRO bedeutet, aber dafür dürfen sie Konzessionen machen, wenn es hart auf hart geht. Zudem haben sie eine Vorliebe für Hinterzimmerverhandlungen. Hier in Durban war das Hilton neben dem Konferenzzentrum ein beliebter Treffpunkt. Doch auch diese Phase hat ihre Risiken, sagt Patrick Hofstetter vom WWF, besonders in der letzten Nacht des Gipfels.
Normalerweise ist es so, dass sich die ganz Mächtigen vorher geeinigt haben und dass sie dann das Problem haben, wie verkaufen sie das den restlichen 190 Ländern. Das ist eine sehr schwierige Phase, wo noch sehr viel passieren kann, weil wenn sich dann eine gewisse Ländergruppe gegen diesen Vorschlag stemmt, dann muss dieser nachkorrigiert werden.
So passiert vor 2 Jahren. Damals hatten sich die mächtigsten Staatschefs in einer Geheimverhandlung auf den Kompromiss von Kopenhagen geeinigt. Für viele ein fauler Kompromiss. Mark Linus war damals mit im Saal, hatte sich als Berater des maledivischen Präsidenten am Sicherheitspersonal vorbeigeschmuggelt. Nur Tage danach lüftete er in einem Artikel das Geheimnis, wer damals am meisten blockierte, seiner Meinung nach, die Chinesen.
When I wrote the article, all hell broke loose, really. I almost had to go into hiding for 2 days. It was a bit overwhelming.
Die Reaktion aus Peking war heftig. Doch sein Coup könnte dazu beigetragen haben, dass China heute konzilianter auftritt. Gestern Nacht wendete Mark Linus eine ähnliche Taktik an, um Druck auf die Blockierer aufzubauen. Als die Minister das Abschlussdokument berieten, meldete er via Handy- und Internetnachrichtendienst Twitter, was hinter den verschlossenen Türen vor sich ging. In Kürzestnachrichten beschrieb er das Ringen zwischen der EU, Inselstaaten und Ländern Afrikas auf der einen Seite und eine bremsende Phalanx aus USA, China, Indien auf der anderen. 8 Nachrichten konnte er absetzen, dann wurde das Leck bemerkt und Linus zum Schweigen gebracht. 3 Stunden später lag ein neues Abschlussdokument zur Diskussion vor. Die neue Koalition zwischen EU und armen Ländern hat zumindest etwas bewirkt. Wie viel, das ist aber im Moment noch offen.
Thomas Häusler aus Durban über die innere Mechanik der UNO-Klimakonferenz. Menschliche Eizellen einfrieren. Mit dieser Methode sollen Frauen in Zukunft auch im fortgeschrittenen Alter noch Kinder bekommen können. Einen kritischen Blick auf dieses für die Schweiz neue medizinische Angebot werfen wir hier in Wissenschaft DRS2 gleich nach den aktuellen Kurzmeldungen. Ausgewählt hat sie mein Kollege Pascal Bieber. In Ihrer ersten Meldung, Pascal Bieber, geht es um ein Bett. Was ist so speziell an diesem Bett, dass sich die Forschung so dafür interessiert?
Nun, es ist immerhin das älteste je gefundene Bett aus pflanzlichem Material. Und zwar gehörte das Bett unseren Urahnen aus der Steinzeit. Genauer, aus der Zeit vor rund 77.000 Jahren. Und damit ist es 50.000 Jahre älter als das älteste bisher gefundene Pflanzenbett. Die Überreste des Betts haben Forscher übrigens unter einem Felsvorsprung gefunden, rund 40 Kilometer nördlich von Durban, Südafrika, wo diese Woche eben gerade die Klimakonferenz zu Ende gegangen ist.
Ein Pflanzenbett für unsere Urahnen, wie muss man sich das ganz genau vorstellen? Gibt es da auch Matratzen und Decken und Kissen oder was heißt das?
Ja, ein Bett ist eben vielleicht etwas hochgegriffen. Es war wohl eher so eine Art Matte aus Ästen, Riedgras und Binsen. Und die Forscher berichten in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science, dass diese Matte wahrscheinlich auch mit einer Schicht von Blättern bedeckt war, von der sogenannten Kapquitte. Das Spezielle daran, die Blätter der immergrünen Kapquitte enthalten natürliche Antimückenstoffe. Das heißt, dass bereits die frühen Menschen so etwas wie ein Antibrumm einsetzten gegen lästige Insekten, die ja wahrscheinlich eben auch schon dann auch Krankheiten übertrugen.
Von der Steinzeit in die Gegenwart. In Ihrer zweiten Meldung, Pascal Bieber, geht es um ein typisch menschliches, aber von der Forschung bisher etwas vernachlässigtes Verhalten. Es geht ums Weinen.
Ja. Und zwar erstellte der niederländische Psychologe Ed Fingerhoods in der Fachzeitschrift Cross Cultural Research eine Weltkarte des Weinens, also eine Weltkarte der Tränen. 37 Länder untersuchte er, von Brasilien über Australien, Nigeria, Nepal bis hin zur Schweiz.
Das klingt spannend. Gibt es große kulturelle Unterschiede beim Weinen?
Ja, die gibt es zumindest, wenn man die Leute danach befragt, wie oft sie weinen. Ob es dann tatsächlich auch so ist, das hat Ed Fingerhoods nicht untersucht. Aber in der Selbstbeschreibung gaben zum Beispiel nigerianische Männer im Schnitt an, dass es Monate her sei, seit sie das letzte Mal geweint hätten. Bei den australischen Männern hingegen waren es im Schnitt nur 11 Tage her und schwedische Frauen mussten im Schnitt gar vor weniger als einer Woche zuletzt weinen, als sie befragt wurden. Die Schweizer Frauen sind etwas weniger weinerlich als die Schwedinnen und Schweizer Männer weinen nicht ganz so viel wie die Australier, aber bedeutend mehr als die Nigerianer. Ganz klischeekonform weinen Frauen im Schnitt tatsächlich mehr als Männer. Zumindest sagen sie das.
Und wie erklären sich denn die Forscher diese kulturellen Unterschiede beim Weinen?
Eine wirkliche Erklärung haben die Forscher um Ed Fingerhoods nicht, aber sie stellen fest, dass Menschen in kalten Ländern mehr weinen und der Einfluss der Kälte sei, so die Forscher, wohl eher indirekter Natur. Zum Beispiel halten sich Menschen in kalten Ländern eben weniger im öffentlichen Raum auf und mehr in der trauten Stube und dort könne man, vielleicht unterstützt noch durch traurige Musik oder Ähnliches, eben viel besser weinen. Ein anderer Zusammenhang: in individualistischen, demokratischeren und reicheren Ländern wird mehr geweint. Und zwar paradoxerweise, obwohl die Menschen dort tendenziell glücklicher seien. Auf der Landkarte des Weinens gibt es also noch einiges zu erklären.
Interessant, eine Landkarte, eine Weltkarte des Weinens. In Ihrer letzten Meldung, Pascal Bieber, geht es um Ratten. Und zwar seien die ganz erstaunlich einfühlsam, untereinander zumindest, berichten Forscher im Fachblatt Science.
Ja, ein Forscherteam von der University Chicago beobachtete nämlich Erstaunliches. Ratten halfen nämlich Artgenossen, die in Schwierigkeiten steckten.
Ist das erstaunlich? Und wenn ja, wie tun sie das?
Nun, die Forscher steckten jeweils zwei Ratten, die sich bereits kannten, zusammen in einen Käfig. Eine der Ratten sperrten sie zusätzlich noch in eine enge, durchsichtige Röhre mit einer Klappe vorne, die nur von außen zu öffnen war. Dazu muss man sagen, dass Ratten sehr ungern in engen Röhren stecken, dadurch sehr stark gestresst werden. Und dieser Stress übertrug sich dann eben auf die freie Ratte. Das zeigten standardisierte Videoaufnahmen. Und diese freie Ratte pröbelte dann so lange an der Klappe herum, bis diese aufging. Sie befreite also sozusagen ihre Rattenkollegin. War hingegen lediglich eine Plüschmaus in der Röhre, in der durchsichtigen Röhre, dann interessierte sich die freie Ratte überhaupt nicht für die Klappe.
Und die Ratte, die also da ihren Kollegen befreite aus dem Plastikröhrchen, die machte das ganz ohne selber davon etwas zu haben.
Ja, es ging sogar noch weiter. Die Forscher brachten nämlich die Ratte, die freie Ratte, in eine süße Versuchung. Sie platzierten nämlich eine zweite durchsichtige Röhre mit Schokolade drin, neben der Röhre mit der eingesperrten Rattenfreundin. Immerhin in der Hälfte der Experimente befreite die freie Ratte zuerst ihre eingesperrte Artgenossin, bevor sie sich dann an der Klappe zu schaffen machte, hinter der die Schokolade wartete auf sie. Solche Hilfsbereitschaft oder Empathie, die kannte man bisher nur von Primaten. Offensichtlich ist sie eben im Tierreich weiter verbreitet als bisher angenommen.
Wenn das nicht eine frohe Botschaft ist, gerade jetzt im Advent. Das Thema Kinder bekommen, aufschieben, bis sie weit über 40 Jahre alt sind, das können Männer sich relativ gut leisten. Ihre Spermien bleiben bis ins hohe Alter einigermaßen fit. Für Frauen jedoch tickt die berühmte biologische Uhr zwischen 30 und 40 immer lauter. Ihre Eizellen altern rapide und es droht die ungewollte Kinderlosigkeit. Abhilfe schaffen soll nun eine neue Technik zum Einfrieren von Eizellen. Junge Frauen, so das Versprechen, können ihre Eizellen einfrieren lassen, um später im Leben auf diese tiefgefrorene Reserve zurückzugreifen. So könnten diese Frauen auch in fortgeschrittenem Alter schwanger werden, sagen die Anbieter dieser Technik. Seit kurzem ist einer davon auch in der Schweiz aktiv. Odette Frey geht den Versprechungen auf den Grund.
Der biologischen Uhr ein Schnippchen zu schlagen, das ist das Ziel der Eizellvorsorge. Technisch gesehen ist es bereits seit längerem möglich, Eizellen einzufrieren, sagt Michael Hohl, Leiter des Kinderwunschzentrums am Kantonsspital Baden.
Es ist eigentlich, seit man dies kann, vor allem angewendet worden, um Frauen mit Krebserkrankungen die Möglichkeit offen zu lassen, nach der Chemotherapie beispielsweise den Kinderwunsch zu erfüllen.
Das erste Kind aus einer gefrorenen Eizelle erblickte 1986 das Licht der Welt. Doch erst als vor gut 5 Jahren eine verbesserte Gefriertechnik aufkam, die sogenannte Vitrifikation, setzte der Boom ein. Heute wird das Einfrieren von Eizellen in vielen Kliniken und Fruchtbarkeitspraxen, vor allem in England und den USA, nicht nur krebskranken Frauen, sondern auch gesunden Frauen angeboten, die das Kinderkriegen auf später verschieben möchten. Seit 2 Monaten ist das auch in der Schweiz der Fall. In der Ostschweizer Filiale seiner Kinderwunschpraxis bietet der österreichische Fruchtbarkeitsmediziner Nicolas Zech die sogenannte Eizellvorsorge gesunden Frauen an. Preis ab 3.000 Franken aufwärts plus eine jährliche Lagergebühr von knapp 300 Franken. Eine Website und eine eigens beauftragte PR-Agentur streuen die Botschaft hierzulande mit Erfolg. Nicolas Zech:
Es kommen sogar sehr viele Anfragen. Es scheint eine Thematik zu sein, die die Frauen wirklich anspricht.
Risiken gebe es kaum, weder bei der Hormonkur, welche die Frauen über sich ergehen lassen müssen, noch bei der sogenannten Punktion, also bei der Eizellgewinnung, bei der die Eierstöcke über die Scheide angestochen und die Eizellen abgesaugt werden.
Die Punktion selbst ist ein kleiner Eingriff, aber trotz alledem, wie wenn man auch zum Zahnarzt geht, kann es sein zu verstärkten Blutungen, dass man eine Infektion setzt, dass man vielleicht Organe verletzt. Aber die Risiken sind eigentlich minimal und von kurzer Zeit.
Langzeitrisiken für die Frauen seien keine bekannt. Auch die Kinder, die aus den gefrorenen Zellen später entstehen, werden mit größter Wahrscheinlichkeit keine Gesundheitsrisiken davontragen, sagt Nicolas Zech. Trotzdem stehen viele Fachleute der Entwicklung ambivalent gegenüber. Zum einen, weil der Eingriff mit einigen Strapazen verbunden ist. Michael Hohl, der ebenfalls schon einmal bei einer gesunden Frau auf ihren Wunsch hin Eizellen für eine spätere Schwangerschaft eingefroren hat, sagt:
Wobei man klar sehen muss, dass es nicht einfach ein kleiner Spaziergang ist. Die Frau muss zur Eizellgewinnung eine Therapie über sich ergehen lassen, die einer Therapie wie bei der In-vitro-Fertilisation völlig gleichkommt. Also es ist nicht einfach nichts.
Eine Garantie auf ein späteres Kind gibt es außerdem auch mit Eizellvorsorge nicht. Je jünger die Frau ist und je mehr Eizellen sie einlagert, desto größer ist die Chance, dass es später mit dem Wunschkind klappt. Bei einer 30-jährigen Frau ließen sich pro Hormonstimulation etwa 10 Eizellen gewinnen, sagt Michael Hohl. Die Chance, dass die Frau später damit ein Kind zeugen kann, liegt bei 50-60%. Lässt eine Frau ihre Zellen erst mit 35 Jahren einfrieren, sinkt diese Chance auf etwa 40-50%. Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich zwar steigern, indem mehr als 10 Eizellen eingelagert werden. Doch das bedeutet, dass sich die Frau auch mehreren Hormonstimulationen unterziehen muss. Und für Frauen über 35 sind die Aussichten, mit gefrorenen Eizellen später schwanger zu werden, nicht mehr sehr groß. Denn ab Mitte 30 altern Eizellen drastisch. Über 40 lohnt sich das Einfrieren kaum mehr. Nicolas Zech empfiehlt die Prozedur denn auch vor allem Frauen unter 35 Jahren. Die Krux dabei ist jedoch, vor allem Frauen in den späten 30ern interessieren sich für die Eizellvorsorge. Das hätten Studien aus den USA und Belgien gezeigt, sagt die Ethikerin Heidi Mertes vom Bioethik-Institut in Gent, die sich mit der Eizellvorsorge beschäftigt. Viele Frauen würden denken, dass sie mit Ende 30 noch fruchtbar seien und dass sie sich erst um 40 herum Sorgen machen müssten. Doch das sei falsch. Wenn Frauen ihre Eizellen einfrieren wollten, dann sollten sie das idealerweise um die 32 tun. Hier braucht es mehr Aufklärung. Die belgische Ethikerin Heidi Mertes befürchtet, dass ältere Frauen zu wenig ausführlich informiert werden über ihre niedrigen Erfolgschancen. Eine Frau bezahle viel Geld für das Einfrieren ihrer Eier. Wenn sich dann später herausstelle, dass die Chancen auf ein Kind klein oder gleich null sind, habe sich die Frau womöglich während Jahren in falscher Sicherheit gewogen. Das sei den Frauen gegenüber nicht fair. Websites, die sogar gezielt mit der Torschlusspanik älterer Frauen spielen, hat Heidi Mertes vor allem in den USA ausgemacht, wo das Geschäft mit den Eizellen schon länger boomt. Es sei eine Marketingstrategie.
I guess it's a marketing strategy also to get women to come to the clinic. I think it's an area where we need from overview, I think.
Die Ethikerin fordert deshalb eine Überwachung von solchen Websites. Es müsse staatliche Vorschriften geben für ein Mindestmaß an transparenter Information. Für jüngere Frauen sei die Eizellvorsorge aber durchaus eine Option, sagt Heidi Mertes. Frauen, die sich dafür entscheiden, würden oft zu Unrecht als egoistische Karrieristinnen abgestempelt. Denn Studien hätten gezeigt, dass die meisten Frauen sich für die Eizellvorsorge entscheiden, weil sie noch keinen Partner gefunden haben.
I hope public opinion will get better if people realize that it's not just the career women who want this service, but really women that just like the time of finding a suitable partner.
Sie hoffe, die öffentliche Meinung werde sich ändern und die Eizellvorsorge weniger als Machbarkeitswahn kritisiert, wie es bisher teilweise geschehe. Ob die Eizellvorsorge in der Schweiz salonfähig wird, hängt aber auch von der Gesetzeslage ab. Im aktuellen Fortpflanzungsmedizingesetz ist eine Lagerung von Eizellen länger als 5 Jahre nicht erlaubt. Das sei eine Art Damoklesschwert, das über den Frauen schwebe, die sich heute für eine Eizellvorsorge entscheiden, sagt Michael Hohl.
Wenn dieses Damoklesschwert fällt, dann stellt sich die Situation neu.
Das Damoklesschwert könnte ab 2015 tatsächlich fallen. Denn das Gesetz wird gerade überarbeitet und im neuen Gesetzesvorschlag sind immerhin 10 Jahre Lagerzeit vorgesehen. Doch ganz grundsätzlich gibt es einen juristischen Graubereich in Bezug auf die Eizellvorsorge. Je nach Auslegung des Gesetzes müsste für die Eizellentnahme nämlich eine Unfruchtbarkeit vorliegen, was bei gesunden Frauen ja gerade nicht der Fall ist. Zurzeit laufen Rechtsgutachten, die das abklären. Selbst wenn diese Gutachten zum Schluss kommen sollten, dass die Entnahme und das Einfrieren erlaubt ist, müssten die Frauen eine Unfruchtbarkeit nachweisen, bevor sie sich ihre eigenen, befruchteten Eizellen wieder einsetzen lassen können. Eine quasi natürliche Unfruchtbarkeit durch die Menopause sei damit allerdings nicht gemeint, sagt Golette Rogivu vom Bundesamt für Gesundheit. Wie so oft in der Fruchtbarkeitsmedizin wird das Gesetz durch neue medizinische Praktiken überholt. Eine politische Debatte zur Eizellvorsorge ist bisher aber nicht in Sicht.
Der Beitrag von Odette Frey. So viel von Wissenschaft DRS2 für den Moment. Immer dabei haben Sie uns als Podcast. Den finden Sie im Internet unter wissenschaft.drs.ch. Dort steht auch, wie Sie uns auf elektronischem Wege erreichen mit Ihren Kommentaren und Anregungen. Wir freuen uns natürlich drauf. Wissenschaft DRS2 immer samstags um 12.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Redaktion dieser Ausgabe Pascal Bieber, am Mikrofon war Patrick Tschudin.